Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend zusammen. Der Fotograf Harald Hauswald gilt als Chronist des DDR-Alltags, auch wenn die damalige Staatsführung genau das nicht anerkannt hätte. Zu grau waren seine Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem eingemauerten Land. Das Ausstellungshaus CO Berlin widmet Harald Hauswald jetzt eine erste große Retrospektive. Dann verfolgen wir, wie sich Jan Böhmermanns Clinch mit der FAZ entwickelt. Kaum liegt sein neues Buch in den Läden, entfacht er ein beispielloses Storytelling bei Twitter. Und wir sind bei den Spielzeiteröffnungen am Hamburger Schauspielhaus und dem Wiener Burgtheater. Voll das Leben. Unter diesem Motto widmet das Berliner Ausstellungshaus CO Berlin dem Fotografen Harald Hauswald die erste große Retrospektive. Hauswald ist Mitbegründer der legendären Agentur Ostkreuz und vor allem mit seinen Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem DDR-Alltag der 70er und 80er Jahre bekannt geworden. Was hat ihn damals besonders interessiert?
Rebellion gegen diesen Staat fand ich spannend. Also, und die haben es ja gezeigt, dass sie mit dem Staat nicht am Hut haben. Und das hat mich einfach interessiert, was steckt dahinter. Also genauso mit den Hooligans, die habe ich ja dann auch kennengelernt und Gruftis. Also alles, was aus dem Mainstream rauskam, das hat mich eigentlich interessiert.
Der Fotograf Harald Hauswald. Seine Kollegin Ute Mahler gehört auch zu den Pionierinnen der Agentur Ostkreuz. Sie hat die Retrospektive für CO Berlin mit kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Mahler.
Ja, guten Abend.
Eine Kollegin von mir hat gesagt, in Harald Hauswalds Fotos könne man die DDR geradezu riechen. Können Sie uns diesen Geruch beschreiben?
Ja, die Bilder riechen wie Nebel. Also wenn wir uns über diesen Sinn nähern wollen, es ist ziemlich viel Grau in den Bildern und das liegt nicht daran, dass es Schwarz-Weiß-Bilder sind, sondern das, was abgebildet ist, ist wirklich, da herrscht die Farbe Grau vor. Er hat sehr viele Menschen fotografiert und durch die Menschen verschwindet auch dieses Grau, weil plötzlich konzentriert man sich auf Situationen, man ist in einer anderen Zeit, man ist auch in einer anderen Welt. Und da finde ich, also für mich rutscht das so ein bisschen weg, das Grau.
Harald Hauswald stammt aus Radebeul in Sachsen. Er ist 1978 nach Berlin gekommen, war als Telegrammbote wohl viel zu Fuß unterwegs. Was hat ihn genau auf den Ostberliner Straßen interessiert? Was hat seinen Blick angezogen?
Also ich glaube, dass Harald ein Fotograf ist, der nicht losgeht, um zu fotografieren, sondern der hat immer eine Kamera dabei gehabt und er hat immer alles fotografiert, was ihm begegnet ist, was ihm wichtig war. Im Grunde genommen war für Harald die Kamera eine Erweiterung der Augen. Und er hat sich interessiert für Äußerlichkeiten, die also im Stadtbild von zum Beispiel von Berlin sehr stark zu finden waren, die Losungen. Er hat sich aber auch darüber hinaus, also er ist nicht an dem formalen Äußeren stecken geblieben, sondern er hat einfach geguckt, wie Leute laufen, wie sie stehen, wie sie miteinander sprechen. Also im Grunde genommen auch durch Körpersprache etwas ausdrücken, wie sie sich fühlen.
Das sind Zeitdokumente, es ist aber auch Kunst. Haben diese Fotos das Bildergedächtnis des DDR-Alltags mitgeprägt?
Harald ist ein Fotograf, der sehr viele Ausstellungen gemacht hat, auch schon zu DDR-Zeiten, allerdings da mehr im kirchlichen Bereich. Und nach der Wende waren seine Bilder sehr interessant für DDR-Leute, allerdings auch für Leute aus anderen Ländern. Und er ist Chronist. Er ist wirklich der Chronist des Alltags im urbanen Bereich. Weniger im persönlichen, privaten Umfeld, sondern er hat da fotografiert, wo sich alle bewegt haben. Ja. Und insofern ist das Dokumentarfotografie, aber mit hoher Konzentration und auch einer besonderen Bildsprache.
Harald Hauswald ist 12 Jahre lang von der Stasi observiert worden. Mit diesem Kapitel beginnt auch ihre Ausstellung. Unter dem Decknamen Radfahrer waren 40 Beamte auf ihn angesetzt. Waren das jetzt seine Kontakte, die Menschen, mit denen er sich umgeben hat, die Szenen, in denen er so unterwegs war, oder tatsächlich seine Fotos, die Stasi auf dem Kicker hatte?
Ja, da kam vieles zusammen bei Harald Hauswald. Also erstmal sein Äußeres, das war sehr auffällig, diese ganz langen Haare, die er ja heute noch trägt. Also er fiel sozusagen schon optisch auf. Dann war er ein alleinerziehender Vater, das war auch nicht unbedingt üblich in der DDR. Er hat bei der Kirche gearbeitet, aber nur wenige Stunden, um sozusagen einen Arbeitsplatz vorweisen zu können und um nicht unter das Gesetz der Asozialität zu fallen. Wer bei uns nicht gearbeitet hat in der DDR, das war ein Strafbestand. Ja. Also es waren so viele Dinge, die anders waren. Und er hat auch zu DDR-Zeiten Veröffentlichungen in Geo und im Stern gehabt. Das war natürlich etwas, was nicht erlaubt war. Und ich glaube, das war auch so der besondere Auslöser dieser massiven Überwachung.
Was bekommt man denn auf seinen Bildern mit von der Entwicklung oppositioneller Gruppen in der DDR?
Man muss natürlich die Informationen dazu lesen, aber viele, viele Bilder zeigen auch Kircheninneres, zeigen Situationen, wo junge Leute sich in Kirchen treffen, wo Musik gemacht wird, Mahnwachen. Das ist alles zu sehen auf den Fotos, aber der Augenmerk liegt schon auf der Straßenfotografie. Jetzt bei der Auswahl im Buch, das bei Steidl erschienen ist, und in der Ausstellung hier bei CO.
Sie zeigen Teile auch der Stasi-Berichte, also es gibt auch viel Kleingedrucktes zu lesen in der Ausstellung, dazu die heimlich entstandenen Überwachungsfotos. Im Katalog werden die als Nichtaufnahmen bezeichnet, eben weil es kein bewusstes Verhältnis zwischen der Kamera und dem Fotografierten gibt. Was sieht man da auf diesen, Stasi-Fotos?
Auf den Stasi-Fotos sieht man Harald Hauswald mal mit der Tochter, mal alleine, mal mit Freunden an der Haltestelle. Er läuft, er geht, er steht. Also völlig banale Situationen. Ich verstehe den Sinn nicht, warum also das Bild jetzt so wichtig ist. Aber wahrscheinlich hat auch die Stadtsicherheit das als Dokument gesehen und für später irgendwann gespeichert. Es sind aber auch Bilder in den Stasi-Akten zu finden, die von Hauswald selber sind. Die hat irgendwann die Staatssicherheit mal mitgenommen bei einer Hausdurchsuchung. Über die ist ja auch eine Kritik geschrieben worden. Also die Staatssicherheit schätzt diese Qualität ein. Da kommt er nicht so gut weg, Harald.
Warum?
Ja, warum fotografiert er Menschen, die nicht lachen? Da ist ein einsamer Radfahrer am Strausberger Platz. Und die Kritik ist, da wäre doch so viel los. Warum fotografiert er jetzt diese einzelne Person, diese Einsamkeit? Man sieht es ideologisch, beobachtet das ideologisch und kommentiert es ideologisch. Und das funktioniert natürlich nicht.
Aber ist es von seiner Seite nicht auch zum Teil ein Kommentar, selbst wenn es ein Dokument ist? Also in der Auswahl steckt da nicht auch ein Kommentar?
Ja, Bilder sind immer Kommentare auf das, was man für dokumentierenswert hält. Ja? Mhm. Also insofern, es gibt nicht die objektive Fotografie. Fotografie ist immer subjektiv. Das fängt ja schon an beim Ausschnitt, geht weiter bei dem Moment, den man wählt. Insofern ist das auch keine Objektivität und kein reines Dokument.
Derzeit wird ja gerade ein Großteil des Materials der Agentur Ostkreuz konservatorisch gesichert. In welchem Zustand sind die Filmrollen aus den 70er Jahren?
Also es wird gesichert, das Archiv von Harald Hauswald. Zwar der Auftraggeber ist die Stiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und die hat also eine wirklich große Menge an Geld zur Verfügung gestellt, dass dieses Material gesichtet wird, eine Auswahl gescannt wird und das Archiv sozusagen gerettet wird. Es sind über 240.000 Bilder, habe ich mir angeguckt, aber nicht Bilder im Sinn, dass Abzüge auf dem Tisch liegen, sondern die Negative wurden neu eingetascht und wurden dann reproduziert. Und dann habe ich am Computer jedes einzelne Belichtung mir angeguckt und überlegt, welche dieser Motive wichtig ist als Zeitdokument oder auch als großartiges Foto, dass man es bewahren muss. Es ist wirklich eine große, große Anzahl von Bildern, die jetzt auf 5.000 reduziert wurde, wo wirklich Zeitgeschichte drin ist und gute Fotografie.
Voll das Leben. Die Retrospektive des Fotografen Harald Hauswald ist bis zum 23. Januar nächsten Jahres bei CO Berlin zu sehen. Und durchgeführt hat uns hier im Gespräch die Fotografin und Mitkuratorin Ute Mahler. Herzlichen Dank, Frau Mahler.
Ja, bitteschön.
Es klingt fast wie Satire, schreibt Anne Fromm heute auf taz.de über den Fall Böhmermann versus FAZ. Am Donnerstag ist eine Chronik der Tweets des Satirikers Jan Böhmermann erschienen, und zwar als klassisches Buch. Eine Flut seiner Kurznachrichten aus den Jahren 2009 bis 2020. Und was twitterte Böhmermann gestern? Einen offenen Brief an den FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube. Darin heißt es, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung habe ein kürzlich geführtes Interview mit ihm, also mit Böhmermann, geführt und nicht, wie verabredet, letzten Sonntag gedruckt. Böhmermann wirft Kaube vor, das Interview aus dem Blatt genommen zu haben und bittet um Stellungnahme bei Twitter. Die gibt es bislang nicht. Böhmermann hat umgehend nachgelegt und das vermeintliche Interview in 73 Tweets auf Twitter portioniert. Totales Chaos oder perfekte Inszenierung? Im Studio ist der Medienkritiker Matthias Dell. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ja, wie wirkt das Ganze auf Sie?
Ja, es ist schon ziemlich faszinierend. Also wenn das jetzt Eislaufen wäre, dann müsste man wahrscheinlich von einem vierfachen Salchow mit 2,5-facher Schraube oder sowas sprechen und das eben auch noch gestanden. Also was Böhmermann da macht, ist jetzt so rein medial betrachtet schon ein ziemlicher Stunt. Also man könnte fast sagen, ein Kunstwerk, was natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Aber so wie er diese beiden Medienkanäle, Medienwelten bedient, nämlich zum einen die gedruckte Zeitung, um die es ja auch geht, und dann eben diesen Twitter-Kanal, ist faszinierend. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das Ganze ja der Anlass dafür ist, es erscheint ein Buch von ihm wiederum, was Twitter-Nachrichten in ein anderes Medium übersetzt. Und das wird jetzt beworben quasi, wenn man das so sagen kann. Und die ganze Aufmerksamkeit, wo es in dem Buch darum geht, zu fragen, wie funktioniert Twitter eigentlich, wird jetzt dieses Buch zum Anlass, indirekt dazu zu fragen, wie konzentriert man Aufmerksamkeit. Und das hat er halt durch diese Geschichte, die er jetzt publik gemacht hat, eben sehr wohl wissend, wann er das macht und wie er das macht, erreicht. Und das ist irgendwie faszinierend, wenn man bedenkt, dass da jetzt jemand wie er 2,1 Millionen Follower hat, was natürlich eine Reichweite viel, viel größer ist als das, was die FAZ an Leser und Abonnenten hat. Und deswegen könnte man fast sagen, das ist das nicht gedruckte Interview, was die größte Leserschaft hat, die die FAZ in dem Fall nie hatte.
Aber das kann doch Jan Böhmermann eigentlich nicht kalkuliert haben. Und die FAZ, die bislang nur verkündet, dass sie sich zu redaktionellen Entscheidungen nicht äußert, die ist natürlich frei in ihrer redaktionellen Entscheidung, was sie tut und was sie nicht tut, was sie veröffentlichen will und was nicht.
Genau, und deswegen glaube ich auch, dass es gar nicht so interessant ist, über die Gründe zu spekulieren. Das wird auch immer unwichtiger, habe ich das Gefühl. Also egal, welche Gründe dazu geführt haben, sind die in dem Sinne nicht objektivierbar, dass man sagen könnte, die FAZ müsste aber. Die FAZ ist in gewisser Weise sehr ungeschickt gewesen, weil sie quasi, wenn die Geschichte so stimmt, und dafür spricht schon einiges, weil Böhmermann erzählt gerade die bessere Geschichte und sie könnte nur aus der Welt geschafft werden damit, dass die FAZ wiederum eine noch bessere Geschichte erzählt. Das erinnert so ein bisschen vielleicht an die Geschichte mit Rezo damals und dem Video die Zerstörung der CDU, auf die die CDU auch keine gute Antwort gefunden hat medial, weil sie vollkommen überrascht davon war, wie jemand zu ihr spricht. Bei der FAZ könnte man jetzt sagen, ist es eigentlich ein bisschen ungeschickt, weil man bei Böhmermann durchaus wissen könnte, dass mit ihm das Interview zu machen und danach erscheint das Interview nicht, das wird jemand mit seinen Fähigkeiten und seinem medialen Standing, was ja nur daraus besteht, permanent Öffentlichkeit herzustellen für gewisse Sachen, was der in seinem Leben alles schon an Sachen gemacht hat, in denen er Öffentlichkeit konstelliert hat, da würde ich sagen, besteht der Fehler darin, das nicht mitbedacht zu haben, dass es vollkommen egal ist, ob sie es drucken oder nicht drucken, weil er irgendwie die Möglichkeit hat, damit zu spielen und das macht er gerade.
Nun gibt es bei Twitter Leute, die schreiben, das Ganze höre sich ja an wie Cancel Culture.
Genau, und ich würde auch sagen, das ist ein ganz großer, entscheidender Punkt, warum das jetzt so eine Aufmerksamkeit bekommt. Und ich würde auch sagen, vor 2 Monaten, 3 Monaten wäre der gleiche Fall bei Weitem nicht so klar gewesen oder so einfach oder so prägnant zu diskutieren, weil wir seit ungefähr einem Monat sehr, sehr stark im öffentlichen Bewusstsein diesen Begriff Cancel Culture haben. Und damit spielt Böhmermann. Er spricht selber nirgendwo davon. Er weiß aber, dass es diesen Resonanzraum gibt. Er weiß, dass die ganze Welt oder die ganze mediale Welt, wenn man so will, er hat diesen Begriff gelernt und guckt jetzt alles darauf hindurch, was das vielleicht sein könnte. Das heißt, für ihn gibt es den einen Grund, darüber nicht zu sprechen, weil die anderen es eh so wahrnehmen werden. Also er hat in dem offenen Brief einmal kurz geschrieben, das ist vielleicht so ein Stichwort, kann man sagen, das stimmt aber auch, dass es in diesem Interview um Cancel Culture gegangen sei. Und auf der anderen Seite gibt es für ihn aber den Grund, es da nicht darüber zu sprechen, weil er selber gar nicht daran glaubt. Das heißt, er ist ja jemand von den Leuten, die sagen, das ist ein Hirngespinst, das ist eine Erfindung von den Leuten, die eigentlich gar keine Debatte wollen, eigentlich eine Erfindung von rechts, die dazu dient, wiederum um damit eigentlich Debatten zu erschweren, dass man behauptet, gewisse Leute würden verboten werden. Und das macht diese ganze Sache so groß. Und ich würde sagen, so intensiv und so konzentriert, wie wir über Cancel Culture in den letzten Monaten gesprochen haben, ausgehend von so Fällen wie Lisa Eckert, der Kabarettistin, oder auch der New York Times-Journalistin Barry Weiss, nur deswegen kann das jetzt so eine Resonanz haben. Vor 3, 4, 5 Monaten hätten wir diesen Begriff in dem Sinne gar nicht gehabt, um dann wiederum das, was jetzt passiert, darunter zu denken, auch wenn es das gar nicht ist.
Ja, und was ziehen Sie jetzt aus dem Ganzen?
Na, dass eigentlich damit, das würde ich sagen, ist fast das Größte, ich steigere mich immer weiter rein, aber das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie jemand mit dieser geschickten Arbeit, mit medialen Mitteln es eigentlich erreicht, diese ganze Cancel-Culture-Debatte eigentlich ad absurdum zu führen. Weil Böhmermann im Prinzip mit diesem ja doch real nicht gedruckten Interview, das glauben wir jetzt mal, weil sonst hätte die FAZ widersprochen, mit diesem real nicht gedruckten Interview quasi eine Parodie einer Cancel-Culture-Debatte anfangen kann, in der er das nie sagen muss und auch gar nicht sagen will. Und wenn wir jetzt sagen, wir gucken genau hin, und natürlich ist das keine Cancel Culture, wenn die FAZ entscheidet, dass sie ein Interview nicht druckt, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir aber auch so ehrlich sein zu sagen, bei anderen Fällen hinzugucken, ja, was sind denn da die eigentlichen Gründe? Und wenn wir dann bei Lisa Eckert, der Kabarettistin, gucken, die ja ausgeladen wurde von einem Lesefestival in Hamburg, dann ist das auch die Entscheidung des Veranstalters. Kann man auch mal sagen, die Gründe sind egal, da hieß es ja erst, es gäbe einen schwarzen Mob, in Wirklichkeit waren es Bedenken aus der Nachbarschaft. Das sind alles Sachen, die jetzt anders angeguckt werden könnten. Insofern würde ich sagen, ist das, was aus dieser ganzen Geschichte jetzt folgen könnte, eigentlich eine größere Klarheit darüber, dass Cancel Culture ein absolutes Hirngespinst ist, ein Begriff ist, der einem nicht weiterführt, sondern dass gerade die Leute, die ihn verwenden, eigentlich an Debatte nicht interessiert sind, weil das nämlich das Ende von Debatte ist, wenn man tut, es gäbe sowas und damit irgendwie eigentlich alle Debatten beendet.
Matthias Dell über die aktuelle Debatte um Jan Böhmermann und die FAZ. Vielleicht die beste PR, die sich Kiepenheuer und Witsch für das neue Buch von Böhmermann wünschen konnte. Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. In ihrem aktuellen Bestseller beschreibt die Nichte von Donald Trump, wie ihre Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat. Das fällt mir zur heutigen Saisoneröffnung am Wiener Burgtheater ein. Intendant Martin Cugey hat nämlich einen Klassiker des spanischen Dichters und Dramatikers Pedro Calderón de la Barca aufgefrischt. Das Leben ein Traum, 1635 geschrieben, während des Dreißigjährigen Krieges. Es geht um einen grausamen Vater, der schon vor der Geburt seines Sohnes großes Unheil vorhersieht.
Von mir gezeugt, trug einst die Königin ein Kind im Grabe unter ihrem Herzen. Denn einem Grabe gleicht der Mutterleib des Menschen Reise von Geburt zu Tod beginnt und endet in dem einen Bild. Noch sah es nicht das Licht der Welt, da plagten seine Mutter im Schlaf schon die fürchterlichsten Fantasien, die mich, den Deuter, in Verzweiflung stürzten. Ein Scheusal sah sie in die Welt sich setzen. Ein Bastardwesen zwischen Mensch und Schlange, so ungestüm, dass es der Mutterleib zerriss, am Leben kaum den Tod ihr gab.
Die Mutter stirbt bei der Geburt, der Sohn wird vom Vater gefangen gehalten und als er endlich freigelassen wird und Macht erhält, ist er keineswegs dankbar, sondern extrem unbeherrscht, roh und gewalttätig. Das Leben ein Albtraum, könnte man sagen, doch bei Calderón heißt es, das Leben ein Traum. Aus der heutigen Premiere kommt der Theaterkritiker Martin Pesel aus der Burgtheaterpremiere. Guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend.
Liegt das auf der Hand, dass man bei diesem Stoff an Trump und Co. denkt?
Ja, es stimmt schon, dass Vater und Sohn hier beide nicht gerade als Sympathieträger gelten. Aber der Prinz, der hier das vom Vater ungewollt kreierte Machtscheusal ist, nein, also der ist in Franz Petzolds Gestalt dann doch zumindest jünger und schöner als Donald Trump. Aber Sie haben natürlich recht, es wäre möglich, politische Aktualitäten hier einzubringen und herauszuarbeiten. Aber Regisseur Martin Cugey hat sich eindeutig dagegen entschieden. Er versucht das am Ende so ein bisschen abzufangen. Der Epilog, den er nachstellt, ist ein sehr nihilistischer Monolog aus der Bearbeitung Calderón von Pier Paolo Pasolini. Der handelt zwar von dem Warten auf einen starken Mann und die gleichzeitige Hoffnung auf Freiheit, aber insgesamt ist diese Inszenierung doch recht unentschieden, was thematische Fokussierung betrifft. Am ehesten kann man die Petzold-Figur noch so als eine Ambivalenz zwischen Tier und Mensch herauslesen. Also so zwischen denkendem, strategischem.
Ups, da ist uns leider die Leitung zusammengebrochen. Jetzt haben wir sie so schön lange getestet und weichen einfach mal jetzt schnell aus aufs Telefon und versuchen Martin Pesel in Wien am Telefon zu erreichen. Herr Pesel kann uns leider nicht hören. Da machen wir jetzt einfach mal mit den Kulturnachrichten weiter und die führen uns auch gleich nach Wien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Wiener Off-Theater Brut zieht in eine eigene Spielstätte. Ab 2023 wird es im ehemaligen Bankhaus St. Marx logieren. Das Gebäude soll für 6,9 Millionen Euro renoviert werden, teilte die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler von der SPÖ mit. In den letzten Jahren fanden die Aufführungen des Theaters an 90 verschiedenen Orten in 19 Wiener Bezirken statt. Der Deutsche Schauspielpreis geht in diesem Jahr an die Darsteller Alina Chaban und Bernhard Konrad. Im Film Gypsy Queen spielt Chaban eine Boxerin. Dafür wird sie als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Konrad erhält den Preis für seine Hauptrolle im Drama Kahlschlag. Das gab der Bundesverband Schauspiel in Berlin bekannt. Für ihren Auftritt in der Serie Skylines gewinnt Carol Schuler die Auszeichnung für die beste Nebendarstellerin. Rauan Taleb wird als bester Nebendarsteller für die Serie Vier Blocks geehrt. Dem Schauspielverband gehören nach eigenen Angaben rund 3600 Schauspieler und Schauspielerinnen an. Die Auszeichnung gibt es seit 2012. Die Preisträger werden teils per Mitgliederabstimmung, teils von Gremien ausgewählt. Deutschland fördert bis zum Jahresende 141 Kultur- und Bildungsprojekte außerhalb der EU mit jeweils bis zu 25.000 Euro. Nach Angaben des Goethe-Instituts verfügt ein wegen der Corona-Pandemie aufgelegter Hilfsfonds über gut 3 Millionen Euro, die im Wesentlichen vom Auswärtigen Amt bereitgestellt werden. Das Institut hatte den Fonds mit dem Außenamt initiiert und koordiniert ihn. Es sollen vor allem Organisationen, die innovativ und offen zum Erhalt des Pluralismus beitragen, gefördert werden, etwa ein Bildungszentrum in Brasilien, das digitale Qualifizierungsprogramme für benachteiligte Frauen anbietet, ein Menschenrechtsfilmfestival in Burkina Faso oder ein Programm zugunsten von Roma-Familien in Serbien. Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels fordern Unterstützung für die Bevölkerung in Belarus und die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch, wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels mitgeteilt hat. In einer Erklärung solidarisieren sie sich mit der Autorin, die Mitglied des Koordinierungsrats der Regierungskritiker ist. Alexijewitsch sei bislang die einzige aus dem Koordinierungskreis, die nicht verhaftet worden sei, heißt es. Unterzeichnet ist die Erklärung unter anderem von Aleida und Jan Assmann, Caroline Emke, Navid Kermani, David Grossmann sowie dem Stiftungsrat des Friedenspreises.
Danke, Christian Neugebauer, für die Kulturnachrichten. Wir nehmen nochmal den Faden auf zu unserem Theaterkritiker Martin Pesel in Wien. Er war bei der Burgtheater-Saisoneröffnung heute Abend, wo Intendant Martin Cugey ein Stück des spanischen Dramatikers und Dichters Pedro Calderón de la Barca aufgefrischt hat. So habe ich es vorhin formuliert. Das Leben ein Traum. Sie haben gesagt, das ist ein bisschen unentschiedene Inszenierung, Herr Pesel. Was genau für eine Atmosphäre hat dieser Theaterabend?
Ja, atmosphärisch gewinnt er. Die Bühne hat zwei Seiten, die in vielen Pausen mit filmisch dröhnender Musik hin und her gedreht werden. Auf der einen Seite so schiefe Fragmente eines staatstragenden Gebäudes und drüben Schutt, der aus so einer Baustellenröhre rausfällt. Es sieht fast aus, als wäre wie eben im Traum die Zeit stehen geblieben, während dieser Schutt darunter fällt. Das ist bei Martin Cugey immer so ähnlich. Diese Ästhetik hat er sich wohl in München am Residenztheater angeeignet. Und obwohl man sich nach 5 alten und neuen Inszenierungen, die hier am Burgtheater letzte Spielzeit zu sehen waren, so ein bisschen daran satt gesehen hat, muss man sagen, es sieht schon alles toll aus und ist super ausgeleuchtet. Also jede einzelne Szene totally Instagrammable. Die Kostüme Shades of Black im Stil aus dem 17. Jahrhundert oder zeitlos, leicht so ins Erotische überhöht. Es gibt auch eben viele Schwarzblenden, während derer sich die Schauspieler in Tableau-Posen werfen, aus denen sie sich während der Szene dann wenig wegbewegen. Alles hat so einen düsteren Sex, der davon ablenkt, dass das alles doch ein bisschen eine haarsträubende Fantasy-Geschichte ist.
Wir haben ja vorhin schon einen Ausschnitt gehört. Das Versmaß dieses fast 400 Jahre alten Stücks scheint kein Problem zu sein.
Ja, für Norman Hacker, den wir gehört haben, nicht. Für einige SchauspielerInnen hingegen schon. Also manche Stellen sind in der Übersetzung von Sören Wäumer, das ist ein Schriftsteller, die sind gereimt. Die Übersetzung ist auch gut gelungen. Kaliber wie Roland Koch oder Tim Wertz können damit ganz gut umgehen. Die setzen sich leicht ironisch in diese Reime rein. Aber dann gibt es zum Beispiel auch ein in Wien neues Gesicht, Julia Riegler, die spielt die Rosaura, also quasi die weibliche Hauptrolle, mehrmals die Geschlechteridentität wechselnd. Und bei ihr klingt das dann oft entweder sehr rhythmisch oder aber, womöglich um genau diese Gefahr zu meiden, extra getragen, langsam, sodass man zwar in der letzten Reihe des großen Staatstheaters auch noch versteht, aber nicht wirklich glaubt, was sie da spielt und erzählt. Und das hat dann vor allem gegen Ende dieses überlangen Abends schon sehr genervt.
Okay, also Start in die neue Spielzeit am Burgtheater. So richtig begeistert klingen Sie nicht, Herr Pesel.
Ja, also es gibt ja Theater, die wollen dieses besondere Jahr auf der Bühne abbilden, thematisieren. Und dann andere, was grundsätzlich ja auch legitim ist, die sagen, wir haben genug davon im realen Leben, also gönnen wir dem Publikum einen gewissen Eskapismus. So scheint es hier bei Martin Kuschel zu sein, nur dass dieser Eskapismus bei ihm halt in sein makabres Schwarz getaucht ist.
Das Leben ein Traum. Martin Kuschel hat das Calderon-Stück zum Saisonauftakt des Burgtheaters inszeniert und die erste Premierenkritik, die gab es soeben hier in Fazit von Martin Pesel. Schönen Restabend in Wien.
Dankeschön.
Verbindungen von Kunst, Technologie und aktuellen gesellschaftlichen Debatten kennzeichnen das Festival Ars Electronica in Linz. Von Datenschutz bis Klimaschutz in Linz wird von MedienkünstlerInnen verhandelt, ob und wie die Welt noch zu retten ist. Auch in diesem Jahr ist das Festival selbst im Krisenmodus, berichtet Philipp Artelt.
Dieses Jahr ist alles anders. Die Ars Electronica ist im Corona-Modus. Bei der Pressetour über den Campus der Johannes-Kepler-Uni in Linz fehlen die internationalen Gäste, die Japaner, Südamerikaner, Slowenen, die sonst das Flair des Festivals ausmachen. Stattdessen eine Idylle mit Bäumen, Fischen und Enten im Teich und dazwischen Medienkunst. Und doch, es hat sich auch dieses Jahr gelohnt, nach Linz zu reisen. Zum Beispiel für das Werk Someone von der US-Amerikanerin Lauren Lee McCarthy. Ein Bildschirm zeigt den Blick in eine Privatwohnung, in eine Küche. Irgendjemand, mach mal das Licht in der Küche an, krächzt es aus einem Lautsprecher. Eine Frau nur als Silhouette in dem dunklen Raum erkennbar möchte Licht haben, doch es passiert nichts. Die Künstlerin hat Kameras ins Zuhause ganz normaler Menschen gestellt. Die Bilder wurden wochenlang in eine Ausstellung übertragen. Ausstellungsbesucher wurden so in die Rolle von Alexa versetzt, der künstlichen Intelligenz von Amazon. An den Bildschirmen konnten sie das Licht kontrollieren, Musik einspielen oder Dinge per Computerstimme in die Wohnungen übertragen. Emiko Oga war Vorsitzende des Prix Ars Electronica.
Some visitors really want this to be better Alexa.
Manche Besucher wollten eine bessere Alexa sein. Sie wollten sehr gut mit den Menschen in ihrer Wohnung umgehen. Manche Besucher haben dagegen das Licht wild an- und ausgeschaltet, was wohl nervtötend für die Bewohner war.
So, which is really maybe annoying for the people who are living, but they
aber sie haben sich daran gewöhnt, dass sie jemand beobachtet.
Die Künstlerin berichtete aber auch von ganz privaten Szenen, die eben nicht für die Augen anderer Menschen gedacht waren und möglicherweise auch nicht für die Ohren einer künstlichen Intelligenz. Die Arbeit wirft Fragen auf zum Thema Datenschutz und auch dazu, was Zwischenmenschlichkeit im digitalen Zeitalter bedeutet. Zwischenmenschlichkeit ist überhaupt ein großes Thema in Linz. Viele Künstler sind nicht angereist und noch bis kurz vor Beginn stand gar nicht fest, ob das Festival überhaupt physisch stattfinden kann. Stattdessen sollten an 120 Orten weltweit sogenannte Gärten entstehen, Mini-Ars Electronicas für die Menschen vor Ort.
Kommen Sie nicht nach Linz, sondern bleiben Sie, wo Sie sind.
Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars Electronica.
Wie mir das bei der ersten Pressekonferenz wirklich im Hals stecken geblieben ist.
Von Barcelona bis Tokio haben sich kurzfristig Partner gefunden. Herausgekommen sind viele interessante Projekte und Kunstwerke, die aber oftmals am Ende doch nur online präsentiert werden, was sich für interessierte Besucher nicht auf den ersten Blick über die Website erschließt.
Ich würde sagen, wenn wir das jetzt 5 Jahre lang durchgezogen haben, dann bin ich empfänglich gegen die Form von Kritik. Aber man muss natürlich die Kirche im Dorf lassen. Nicht? Also die Entscheidungsmöglichkeiten für uns wie auch für die ganzen Partner, wirklich das durchzuziehen, sind naturgemäß relativ spät passiert. Es kommt dazu, dass wir ungefähr 40-50% unseres Budgets verloren haben, weil Sponsoren ausgefallen sind, weil natürlich hier in unserem Museum natürlich massiv die Einnahmen zurückgegangen sind.
Das Festival ausfallen lassen war aber keine Option und so sehen die Macher es als Chance, als Experimentierfeld für die Zukunft. Die Ars wie noch nie zuvor vertreten im Netz. Ein Projekt, das erfolgreich auf die Verbindung von Online und Offline setzt, ist der Adriatic Garden. Mit Ausstellungen in Spanien, Slowenien und Kroatien und auch in Linz vermitteln mehrere Künstler aus Adria-Anrainerstaaten die Zerbrechlichkeit des Ökosystems Mittelmeer. Zum Beispiel durch schockierend schöne Mikroskopiefotos, auf denen man sieht, wie sich Mikroorganismen einfach auflösen, also sterben, wenn sie im Wasser mit Chemikalien in Kontakt kommen. Online präsentieren die Künstler ihre wunderbaren Klangteppiche, hergestellt aus natürlichen Unterwassergeräuschen und aus menschengemachten Klängen wie Schiffsmotorgeräuschen und anderem menschlichem Soundmüll, der den Meerestieren das Leben zur Hölle macht. Die Ars Electronica wird in den kommenden Wochen die Terabytes an Festivalmaterial aufarbeiten und kuratieren, auch das ein Novum und ein Experiment. Vollständig digital wird das Festival der Zukunft aber nicht werden. Gerfried Stocker.
Das, was ja auch jetzt sozusagen unter Corona die große Herausforderung ist, ist physisch präsent zu bleiben. Unsere realen sozialen Kontakte, das Körperliche, das nicht zu verlieren. Und das ist jetzt kein Entweder-Oder.
Genau, nicht trotz, sondern wegen Corona findet die Ars Electronica in diesem Jahr statt, noch bis kommenden Sonntag und zum ersten Mal eben umfangreich auch online. Wir kehren nochmal zurück ins Theater. Nach 21 Jahren hat der Dramatiker Reinald Götz ein neues Theaterstück geschrieben, Reich des Todes. Darin beschreibt er, heißt es vom Schauspielhaus in Hamburg, eine Regierung, die im Schatten einer drohenden Gefahr mit Furor und vermeintlichem patriotischem Eifer Demokratiezerstörung betreibt. Darum ging es. Gemeint ist der Krieg gegen den Terror, den George Bush nach den Anschlägen von 9/11 ausgerufen hat. Zur Spielzeiteröffnung hat Karin Bayer, die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, das neue Stück von Reinald Götz selbst inszeniert.
Es war ein Angriff ohne Beispiel. Er traf Amerika ins Herz. Als die brennenden Türme in sich zusammensanken, ruhig, langsam,
auch erschreckend schön,
Hunderte von Menschen dabei aus dem Leben in den Tod gerissen wurden,
wurde die Welt Zeuge des Triumphs
einer vom Glauben an Gott erfüllten Idee der Kritik
am Weltmodell des Westens.
Reich des Todes, das neue Stück von Reinald Götz über den Irakkrieg. Michael Lages kommt am heutigen Jahrestag von 9/11 aus der vierstündigen Premiere des Hamburger Schauspielhauses. Guten Abend, Herr Lages.
Guten Abend.
Ich vermute mal, dass dieser Text von Reinald Götz noch viel vielschichtiger ist, als ich das jetzt mit diesem 9/11-Ausschnitt angerissen habe. Wie nähert er sich diesem Themenkomplex des Irakkriegs?
Na, der ist schon relativ naheliegend und wirklich gewollt, dieser Einstieg, denn es geht zumindest in der ersten Hälfte gut 2 Stunden lang tatsächlich um die Reaktion des amerikanischen Staates auf diese zentrale Herausforderung. Der damalige Präsident Dick Cheney spielt mit Sicherheit die strategisch wichtigste Rolle in der Auseinandersetzung und in all dem, was tatsächlich Götz mit diesem Text zu beweisen versucht. Das ist schon länger bewiesen, aber er versucht es in eine theatralische, spielbare Form zu bringen, nämlich dass diese Regierung damals mit dem Strippenzieher Cheney und George W. Bush sozusagen als Frontman tatsächlich in der Antwort auf den Terror selber Terror gegen die eigene demokratische Ordnung ausgeübt hat. Und zwar auf unterschiedlichste Art und Weise, durch Beeinflussung auf Entscheidungsabläufe, durch persönliche Intrigen und vor allen Dingen durch durch dieses massive amerikanische Gottvertrauen angetriebene Bewusstsein, dass man jetzt sozusagen den Enthauptungsschlag gegen alles Böse führen könnte, und zwar um jeden Preis. Dieses um jeden Preis ist sehr wichtig. Und das ist in der Tat das, was der Text, der sehr gedanklich arbeitet und wenig sozusagen in szenischen Zusammenhängen zu beweisen versucht.
Was für Figuren lassen Reinald Götz und Karin Bayer da auftreten?
Naja, also wer ein bisschen historisch auf dem Quiv ist, der erkennt die natürlich alle wieder. Die heißen nicht so wie die Originale, aber es sind natürlich George W. Bush und Dick Cheney. Condoleezza Rice kommt vor, Donald Rumsfeld. und der Geheimdienstchef Tenet sind alle in zentraler Funktion im Einsatz, heißen anders, sprechen natürlich auch nicht original, es ist kein Dokumentarstück, aber üben sozusagen die Funktion aus, die sie damals ausgeübt haben, Funktionsträger, das ist das Wesentliche, durchschossen immer wieder, alle dritte Szene etwa, durch Bilder aus dem Folterlager Abu Ghraib im Irak und mit den Tätern von damals, die auch natürlich in Schauspielerfassung gebunden, die Haltung der Folterer und sozusagen amtlichen Mörder von damals vortragen. Das geht sozusagen immer so im Wechsel auf einer Drehbühne, die Johannes Schütz gebaut hat, wie so oft bei Karin Bayer. Die dreht die ganze Zeit und ist eine Mischung aus Videoprojektion und einem langen Steg, auf dem sozusagen innerhalb der leeren Bühne die ganzen Aktionen stattfinden. Und der zweite Teil, das ist ganz wichtig, der schlägt den Bogen nach heute. Der fingiert nämlich einen Prozess, der Anfang dieses Jahres über die Täter von damals stattgefunden haben könnte, natürlich nicht stattgefunden hat.
Also es geht auch um Machtpolitik, um Machtmissbrauch. Wie spitzt Karin Bayer das denn jetzt zu? Also wohin führt sie diesen Abend?
Naja, der Abend selber führt, das macht schon der Text, in die Gegenwart. Das heißt, es gibt immer wieder auch von den fiktiven Tätern von damals die Frage daran, wie Demokratie sozusagen noch zu rechtfertigen und zu verteidigen ist gegen Feinde von innen und Feinde von außen. Das ist eine politisch-philosophische Frage, die uns quasi jeden zweiten Tag beschäftigt im Moment, auch angesichts der Demonstrationen gegen politische Rechtfertigungsstrategien heute. Es ist ein Abend, der das sehr auf heute fokussiert ist. Das ganze Finale, aus dem ich jetzt gerade ein bisschen früher rausgegangen bin, ist eine große Sprechchor-Arie über die Frage, wie sich Demokratie basiert hat in der Gesellschaft, wie sie sozusagen die sozialen Klassen überschreitet, die Bildungsklassen überschreitet oder eben nicht. Und die Frage, ob das Volk, der dumme Lümmel, wie er glaube ich irgendwie bei, weiß ich gar nicht, Heinrich Heine heißt, eigentlich reif ist für diese Form von Demokratie, die man sozusagen mit allen Idealen zu verteidigen sich traut. Da ist auch Reinhard Götz nicht ganz so sicher. Und es ist diese Schlussapotheose, also dieser lange Chor, ist ein sehr intensives Nachdenken darüber, mit welchen guten Argumenten wir, die wir das wollen, heute Demokratie verteidigen.
Unter anderem spielt Burkhard Klausner mit. Ist das ein Abend der Stars oder ein echtes Ensemblespiel?
Ja, das ist reines Ensemblespiel. Also, dass der Kollege Klausner dabei ist, freut mich immer sehr, weil ich ihn immer sehr, sehr gern sehe und weil er ein unerhört konzentrierter Sprecher ist. Es ist aber auch beispielsweise Sebastian Blomberg, der auch nicht ganz unbekannt ist, dabei. Lars Rudolph, der aus Berlin nach Hamburg umgezogen ist, und Wolfgang Pregler. Das ist schon ein toll durchsetztes Ensemble. Anja Leis hat Karin Bayer aus Köln damals mitgebracht. Aber es ist keiner, der vielleicht Blomberg ein bisschen in dieser Chini-Rolle, gegen Schluss auch im Rollstuhl, eigentlich aber wirklich keiner, der beanspruchen würde, er sei hier der Star. Es ist ein Versuch über das Kollektiv politischer Entscheidungsträger und ein sehr beunruhigendes.
Ich muss Sie bitten, einen Satz zu den Kostümen zu sagen. Das verstehen Sie, wenn Sie die Sendung heute bis zum Ende hören, warum ich das jetzt frage.
Also Karin Bayer und die Kostümbildnerei von, Moment, ich muss gucken, Eva Dessiker und Wilke Naujoks, die versucht tatsächlich immer wieder sehr sozusagen aus der Funktionsträgerdynastie rausführende Bilder zu finden. Und das geht natürlich häufig über Kostüme. Also tauchen mal zwei Clowns auf, die plötzlich dieses ganze Frackträger- und Anzugträger-Gesocks mal richtig aufmischen. Also es ist nichts, was wirklich sozusagen die Bildwelt neu erfindet. Mhm. Also der Abend bleibt immer in dieser politischen Ebene, aber er versucht natürlich spielerisch durchaus mehr zu sein als nur Thesentheater. Sonst wäre Karin Bayer nicht Karin Bayer.
Reich des Todes. Mit dem neuen Stück von Reinhard Götz hat Karin Bayer heute die neue Spielzeit am Haubenburger Schauspielhaus eröffnet. Michael Lages mit der Premierenkritik im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen.
Kostüme sind im Theater manchmal das Erste, was wir auf der Bühne sehen, aber selten wissen wir dann eben, wer sie gestaltet hat. Darum geht es in der neuen Ausgabe unseres Theater-Podcasts. Da fragen wir, warum das so ist und was ein gutes Outfit im Theater braucht.
Der Theater-Podcast von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
Meine Kollegin Susanne Burkhardt hat unter anderem Viktoria Beer befragt, die Kostümbildnerin des Jahres, warum ihre Kunstgattung so wenig wertgeschätzt wird.
Ich verstehe es auch nicht, man kann es sich nicht wirklich erklären. Es wird immer unwichtiger nach unten, erst der Regisseur, dann der Bühnenbildner. Geht es um Auffälligkeit? Es kommt wahrscheinlich auf das Auge des Kritikers an, ob er ein Auge dafür hat, ihn das interessiert oder ihm das wichtig ist, um über dieses Stück nachzudenken oder diese Welt, die er da sieht.
Die Frage ist ja, ist es vielleicht gerade das Ziel, dass das Kostüm ihm nicht auffällt, sondern die Figur bestärkt und dann ist es ein gutes Kostüm oder muss es eben auffallen, damit der Kritiker sich das merkt und vielleicht das erwähnt?
Nein, nur um des Auffallens willen, das wäre ja falsch. Also dann wären wir ja irgendwie in der Mode. Also es muss ja irgendwie was erzählen und es muss eine Welt eröffnen, finde ich. Und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ein Kostüm mache oder damit ich in der Zeitung stehe. Und es kommt natürlich immer auf den Regisseur drauf an. Ein Regisseur, der eher realistische Figuren hat, natürlich fällt das Kostüm dann nicht auf. Aber ich finde es einfach eine Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die das machen, dass man da auch erwähnt wird.
Entscheidende Äußerlichkeiten, die Kunst des Kostüms. Die neue Folge unseres Theaterpodcasts steht ab sofort online unter deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt gibt's noch was für alle Liebhaber der gedruckten Feuilletons, die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki.
Als Mensch bin ich fröhlich, der Kulturpressebeschauer auch. Ich liebe das Leben, genieße es, sagt der polnische Schriftsteller Stepan Twardoch in der Tageszeitung Die Welt. Wenn ich schreibe, komme ich auf diesen dunklen Pfad. Das Leben hat keine Bedeutung, wir sind wie Funken. Da hilft die Kulturpresseschau, hier hat alles Bedeutung. Wie verlängert man ein Jahr, fragt die Tageszeitung Die Welt. Ganz einfach, man lässt es länger dauern. In der Poesie geht sowas. Und ganz besonders geht sowas, wenn der Poet einen funkelnden Namen trägt. Weil die Corona-Pandemie das Jubiläum zum 250. Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin stark beeinträchtigt hat, wird das Festjahr nun verlängert, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Bis Juni 2021 sollen viele Veranstaltungen nachgeholt werden, teilte das Deutsche Literaturarchiv am Freitag in Marbach mit. Die Kultur ist eben einfallsreich und die Kultur ist echt spendabel. Mit 500.000 Euro fördert die deutsche UNESCO-Kommission 22 UNESCO-Städten in 19 afrikanischen Ländern, heißt es ebenfalls in der Süddeutschen über ein Sonderprogramm zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Denn viele Städte sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt geöffnet. Im Durchschnitt bekommt jede der afrikanischen Welterbestätten oder Biosphärenreservate damit fast 22.800 Euro. Das ist wirklich großzügig. Irgendwie alles albern. Aber weil es alle seltsam finden, können wir uns ins Lachen retten, steht in der Tageszeitung Taz. Aber nicht zu den UNESCO-Hilfen, sondern zu dem, was Corona uns an neuen Umgangsformen beschert hat. Es ist komisch, Menschen zu begegnen, sich einfach doch mal in den Arm zu nehmen, weil man es so lange nicht mehr getan hat, schildert Elke Eckert ihre Erfahrungen. Dann vielleicht doch lieber ein bisschen spöttisch sich mit gefalteten Händen verneigen, gar mit dem Ellenbogen sich stupsen? Die Taz lässt sich in mehreren Beiträgen den Alltag in Pandemiezeiten schildern. Da erscheint die Berliner Lockdown-Zeit wie das Paradies, so Ulrich Gutmeier. Es waren sonntags fast keine Autos gefahren. Ich hatte Radtouren durch die Stadt gemacht. Es schien wie eine Reprise auf die Zeit kurz nach dem Mauerfall. Ich fuhr nachts durch leere Straßen und das fühlte sich nicht apokalyptisch an, sondern utopisch. Das erhabene Gefühl, die Welt gehöre einem allein, stellte sich ein. So ähnlich wie nachts zu schreiben und zu sehen, dass nirgends mehr Licht brennt. Dirk Knipphals hingegen möchte die Welt doch lieber mit anderen teilen. Wann werden wir uns einmal wieder ausgelassen und entspannt begegnen, fragt er. Und für Sophia Cesnik bringt eine Ausnahmesituation wohl vor allem eines in den Menschen hervor, das Dümmste. Das passt zu einem Interview in der Taz. Sein Umgang mit der Pandemie hat seine Popularität sicherlich geschwächt, heißt es darin zum amerikanischen Präsidenten. Auf der anderen Seite kann Trump all den Ärger und die Emotionen nutzen, die in der Pandemie aufsteigen, um an der Macht zu bleiben, sagt der Historiker Timothy Snyder. Er weiß, dass er die Wahl im November nicht auf normale Weise gewinnen wird. Er versucht nun, all die Emotionen zu kanalisieren, die seine eigene desaströse Politik erzeugt hat, und zwar gegen andere Menschen. Er hat ein gewisses Maß an Erfolg damit. Ich glaube nicht, dass er sich am Ende durchsetzen wird. Sonst wird das wirklich wahr, was der Knipphals in der Taz zu Corona schreibt. Der nächste Winter wird hart.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.